Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich möchte alle auch von hier aus nochmal heute ganz herzlich grüßen und auch all die, die zu Hause jetzt mit uns zur gleichen Zeit oder auch später diese Predigt nachverfolgen werden. Ich musste überlegen, die Zeit, in der wir gerade leben, ist nicht so einfach. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, dann merke ich auch, dass die Ungewissheit und die Ratlosigkeit noch mehr überhand nimmt, als es schon früher war. Ich muss mich fragen, oder ich frage mich manchmal, wohin steuern wir hin? Manchmal denke ich, erleben wir vielleicht gerade den Anfang vom Ende? Ich weiß es nicht und ich möchte auch nicht darüber spekulieren. Aber was ich weiß, das haben wir jetzt auch schon im Zeugnis von Manfred gehört, Gott hält uns in seiner Hand und Gott schlummert und schläft nicht. Und seine Liebe haben wir auch gesungen und auch gehört, auch im Gebet. Sie ist unendlich und unbeschreiblich. Und was mich immer wieder so tröstet, ist dieses Wissen, dass Gott jeden einzelnen von uns, unsere Kinder, unsere jungen Paare, unsere Kranken zu Hause, die vielleicht auch in einem tiefen Loch sitzen, die nicht wissen, wie es weitergeht und wann es weitergeht. All die Geschwister, die vielleicht sich einsam fühlen, die alt sind, die nicht mehr wirklich so richtig zur Gemeinde kommen können. Auch all die, die aus irgendeinem Grund Not leiden, verschuldet oder unverschuldet. Und auch nicht zuletzt all die Geschwister, die um seines Namens willen verfolgt werden. All diese trägt Gott und hält sie fest in seiner Hand. Ich musste auch bei der Vorbereitung mir wieder vor Augen führen und mir selber sagen, glücklich der Mensch, der Jesus kennt, der Gott zum Vater hat, der auf diese Hoffnung und auf diese Zuversicht bauen kann, der diesen festen Anker in diesem Leben hat. Vor einigen Wochen war ich als Gastprediger in Engstingen. Übrigens, die Gemeinde in Engstingen, die lässt euch auch alle ganz, ganz herzlich grüßen. Und als ich in Engstingen war, da habe ich über das Thema Evangelisation, persönliches Zeugnis gepredigt. Und als ich mir Gedanken machte, worüber ich predigen soll, damals und aber auch jetzt, und darüber betete, da wurde es mir, dann gingen meine Gedanken an die aktuelle Situation. Durch diese aktuelle Situation, in der wir gerade leben, müssen oder haben wir auf so manche Kontakte, auf so manche Beziehung, auf so manche Veranstaltung verzichten müssen. Wenn man jetzt so in den Raum sieht, dann ist auch unser Gottesdienst eigentlich nur etwas mehr als die Hälfte gefüllt im Vergleich zu dem, was früher war. Man könnte sagen, auch die Gottesdienste, die laufen auf Sparflamme, weil nicht genügend Platz ist wegen diesen Abstandsregeln. Und als ich so drüber nachdachte, worüber ich predigen soll, da gingen meine Gedanken an die Menschen, die jetzt gerade durch diese Situation noch mehr in den Hintergrund geraten oder vielleicht in den Hintergrund geraten, die Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Was ist mit denen? Kontaktbeschränkung, Veranstaltungsbeschränkung, wer ladet die noch ein, wie hören die noch von Jesus? Und mir wurde so wichtig, dass wir auch gerade in dieser Zeit gefragt sind, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, über die wir nachdenken sollen. Was geschieht mit diesen Menschen? Und diese heutige Predigt soll uns darauf nochmal vorbereiten, ermutigen, uns Gedanken zu machen, so wie wir auch in diesem letzten Lied gesungen haben, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Ich werde heute nicht viel Neues sagen, aber was ich versuchen werde, ist, in uns diesen Wunsch zu wecken, sich von Gott gebrauchen zu lassen, diesen Wunsch oder dieses Gebet an Gott zu richten. Verändere mein Herz, dass ich die Menschen, dass ich diese Welt mit deinen Augen sehe. Auch Wenn man jetzt, ich denke, es geht euch genauso wie mir, auch vor der Krise, wenn man sich mit diesen Gedanken beschäftigt, ich habe übrigens noch mal vor 14 Jahren über dieses Thema ein bisschen anders gepredigt, wahrscheinlich erinnert sich keiner mehr dran, aber dann hatte ich auch das Gefühl, dass auch vor der Krise, oft zumindest, wenn ich mich selber betrachtete, diese Menschen, diese Verlorenen, die Gott wirklich mehr liebt, als wir uns das vorstellen können, dass wir die ein wenig oder vielleicht auch stärker vernachlässigt haben. Ich habe auch das Gefühl, dass zumindest in Deutschland, vielleicht auch nur in unserer Gegend, ich weiß es nicht, ich kenne nicht alle Gemeinden, diese Sicht zur Evangelisation oder dieser Blick für die Verlorenen ein wenig verloren gegangen ist. Wir brauchen uns, denke ich, darum auch oft nicht zu wundern, wenn manche Gemeinde schrumpft oder wenn manche Kirche leer ist. Man hat manchmal das Gefühl, dass manche Gemeinde nur dadurch wächst, dass sie durch ganz attraktive Gottesdienste andere Geschwister anspricht, die Gemeinde dann wechseln. Aber mein Wunsch und Gebet ist es, dass wir als Gemeinde Fullingen nicht nur attraktive Gottesdienste bieten, und dazu dienen sicherlich auch attraktivere Räumlichkeiten, an denen wir gerade dran sind. Wir sind gerade im Begriff, diese Räumlichkeiten fertigzustellen, um Menschen noch attraktiveres Umfeld zu bieten, sondern vielmehr ist es mein Wunsch und mein Gebet, dass wir eine missionierende Gemeinde werden, dass wir nicht Geschwister von anderen Gemeinden durch unseren Gottesdienst ansprechen, sondern dass wir viel mehr die Menschen ansprechen, die verloren gehen, dass unser Wachstum auf Wachstum durch Menschen beruht, die zum lebendigen Glauben kommen. Und ich denke, da ist jeder von uns gefragt. Ich musste mir auch bei der Vorbereitung sagen, wenn ich behaupte, ich liebe Gott, aber von ihm schweige, dann glaube ich, betrüge ich mich selbst. Das ist ein Widerspruch. Ich kann auf der einen Seite nicht sagen, ich liebe Gott, und auf der anderen Seite schweigen. Das heißt auch in einem schönen Lied, wer von der Liebe singt, Entschuldigung, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Und es ist wirklich so, wenn wir wirklich von der Liebe Gottes begriffen sind, dann können wir vom Kreuz nicht schweigen. Und ich finde es zumindest in meinem Leben schade, denn ich merke, dass ich im Laufe der Jahre der Nachfolge nachgelassen habe. Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo meine Schwester, meine Mutter zum Glauben gekommen war, mit welchem Eifer die versucht haben, mich für Jesus zu gewinnen. Und ich bin ein bisschen betrübt, wenn ich merke, dass dieser Eifer bei mir nachgelassen hat. Darum möchte ich heute in erster Reihe mir diese Predigt halten, aber auch uns allen erneut vor Augen führen, dass Jesus anderen Menschen groß zu machen eine der wichtigsten und wertvollsten Aufgaben ist, die unser Herr uns anvertraut hat. Ich glaube, es ist vielleicht das Wichtigste, was uns anvertraut ist, anderen Menschen Gott groß zu machen. Ich habe mich auch gefragt, woran liegt es, dass wir heutzutage so träge sind, wenn es darum geht, andere Menschen Jesus groß zu machen? Woran liegt es, dass wir von diesem großen und erhabenen Herrn so wenig weitererzählen? Wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, es gibt keine Gemeinde auf dieser Welt, die nicht durch Menschen, die sich von Gott haben gebrauchen lassen, entstanden ist. Ich kenne persönlich keine. Und das Gleiche kann man sagen, es gibt kaum einen Gläubigen heutzutage auf dieser Welt, der nicht durch das Mitwirken eines anderen Gläubigen zu Jesus gefunden hat. Ich könnte jetzt auch mal in den Raum fragen, kennt jemand einen Gläubigen, der ohne Mitwirken eines anderen Gläubigen zum Glauben gekommen ist? Es gibt tatsächlich ein paar Menschen, wo Gott persönlich eingreift, durch einen Traum oder auf eine andere Weise zu ihnen spricht, die vielleicht in Ländern leben, wo es keine Christen oder praktisch keine Christen gibt. Aber das ist, liebe Geschwister, die Ausnahme. Jeder von uns, glaube ich, wurde durch das Zeugnis von anderen Menschen zum Glauben geführt oder ist zum Glauben gekommen. Und darum musste ich mir das jetzt auch bei der Vorbereitung immer wieder sagen, wo bleibt dieser Eifer für die andere? Wenn ich selber zu Jesus nur durch das Zeugnis eines anderen gekommen bin, wo bleibt mein Zeugnis? Also dürfen wir festhalten, Gott benötigt Arbeiter, die die Ernte einbringen. Ich möchte da nur zwei Verse aus Lukas 2, Vers 10, 2 und 3 lesen. Lukas 10, 2 bis 3. Er aber sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dann heißt es, geht hin. Diese Ermutigung, diese Ermahnung möchte ich, dass wir heute ganz besonders zu uns sprechen lassen. Die Bibel, wenn man sie liest, lässt keinen Zweifel daran, dass jeder Mensch, der Jesus kennt, auch ein Zeuge sein sollte. Dieser missionarische und evangelistische Gedanke durchzieht, wenn man das Neue Testament liest, das ganze Neue Testament und auch vor allem die Apostelgeschichte und auch die ganze Weltgeschichte wie ein roter Faden. Man merkt, Gläubige zu allen Zeiten hatten diesen Blick, andere Menschen zum Glauben zu führen. Es geht nicht darum, dass wir große Gemeinde werden durch viele Gläubige, sondern es geht in erster Reihe darum, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und das andere ist Nebensache. Und ich musste mich fragen, hat sich heute etwas geändert? Hat Jesus vielleicht seinen Missionsauftrag aus Matthäus 28 zurückgenommen? Entstehen heute vielleicht die Gemeinden ohne Mitwirkung anderer Gläubigen, einfach so aus dem Nichts? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch, Gott hat seinen Plan und seine Meinung diesbezüglich nicht geändert, sondern ich denke, eher unsere Einstellung zu der Sache Gottes hat sich leider geändert. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns verändern lassen. Ich möchte heute 5 Fragen kurz beantworten, die mit der Evangelisation oder auch Zeugnis geben, sich auseinandersetzen. Die meisten kennen die Antwort, sie ist eindeutig. Was ist Evangelisation? Wer soll evangelisieren? Warum sollen wir evangelisieren? Welches ist der Inhalt des Evangeliums? Und zuletzt, 5., was ist eine evangelisierende Gemeinde? Zu dieser ersten Frage, was ist Evangelisation? Ich denke, die Antwort kennt jeder. Evangelisation bedeutet nichts anderes als die Verbreitung der frohen Botschaft, dass Jesus für die Verlorenen gestorben ist, unter Nicht- und Andersgläubigen. Und ich denke, Evangelisation geschieht vorwiegend auf zweierlei Weise. Einmal durch sogenannte evangelistische Veranstaltungen, die speziell darauf abzielen, Menschen zum Glauben zu gewinnen. Und auch das Kernstück so einer Veranstaltung ist dann meistens eine evangelistische Predigt, die am Schluss meistens zu einem Aufruf zur Bekehrung mündet oder endet. Da werden die Menschen aufgerufen, sich von Gott verändern zu lassen. Aber ich denke, noch wichtiger als evangelistische Veranstaltungen ist meiner Meinung nach unser persönliches Zeugnis. Das Zeugnis jeden einzelnen Gläubigen. Ich denke persönlich, dass gerade durch diese persönlichen Gespräche und Zeugnisse die Menschen auf diese größeren Veranstaltungen, sogenannte evangelistische Veranstaltungen, vorbereitet werden. Ich merke immer wieder, wenn auch bei uns in der Gemeinde eine evangelistische Veranstaltung ist, dann stehe ich vor der Frage, wen lade ich jetzt ein? Ich habe ja so gut wie keine Kontakte außerhalb der Gemeinde. Oder mit den Nachbarn, sind die Kontakte viel zu schwach oder viel zu schlapp, um sie wirklich einzuladen? Und die müssen dann auch noch die Entfernung überwinden. Und da merke ich immer wieder, das persönliche Zeugnis, mein persönliches Zeugnis ist sehr, sehr wichtig, ist wichtiger als die Veranstaltungen. Die meisten Leute, die zum Glauben gekommen sind, denke ich, sind durch persönliches Zeugnis zum Glauben gekommen. Zumindest in meiner alten Heimat und, wie ich es beurteilen kann, auch in Deutschland. Und es ist auch darum heutzutage wichtig, dass wir trotz Kontaktbeschränkungen, die sich ja auf so kleine Treffen oder Telefonanrufe oder kurze Gespräche über den Zaun, dass es da eigentlich kein Hindernis geben sollte, dass wir diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen oder verstärkt in Anspruch nehmen, wenn wir jetzt auch keine größere evangelistische Veranstaltung machen können. Aber Evangelisation, das wissen wir, aber ich versuche es mir immer wieder noch in Erinnerung zu rufen, geschieht auch durch Verteilen von kostenlosen Traktaten, die man Menschen, mit denen man zu tun hat, gibt oder vielleicht beim Arzt mal jemanden, der auch im Warteraum ist, weitergibt. Man kann christliche Literatur anbieten, christliche Teestuben, wie wir mal hatten vor langer Zeit, Zeltlager, Frauenstunden, Frauenfrühstück und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Aber bloß zur Erinnerung, wir sollten uns Gedanken machen, wie kann ich mehr von den Menschen, die eigentlich wirklich verloren gehen, erreichen. Dann zu der zweiten Frage, wer soll evangelisieren? Das Evangelisieren oder der Auftrag, allen Menschen die befreiende Nachricht von Jesus weiterzusagen, ist, glaube ich, jedem Einzelnen von uns und auch uns als Gemeinde aufgetragen. Wir können uns, glaube ich, auf keine Art und Weise da rausreden. Und man muss es betonen, dass das Evangelium von Jesus wirklich, aber ich muss das unterstreichen, wirklich die wichtigste Sache ist, die einem Menschen für das Leben und für das Sterben überbracht werden kann. Es gibt nichts Wichtiges, was wir unseren Mitmenschen geben können. Geld oder Materielles oder Hilfe oder sonstiges, ist alles gut und schön. Das Wichtigste und Wertvollste, was wir ihnen geben können, ist ihnen zu zeigen, dass sie von Gott geliebt sind und dass Gott eine Beziehung mit ihnen eingehen möchte und dass Gott sich finden lässt, wenn man bereit ist, ihn zu suchen. Es ist auch sehr wichtig, wenn wir ein Zeugnis geben, dass unser Zeugnis echt und wahr ist, und vor allem, dass in unserem Zeugnis diese Liebe Gottes für jeden Einzelnen zum Ausdruck kommt. Und jemand hat auch gesagt, dass, und ich habe es auch in meinem Leben oft gemerkt, Zeugnis geben ist auch oft mit Opferbereitschaft verbunden. Es hat jemand gesagt, wer andere Jesus gewinnen will, muss viele Treppen steigen. Manchmal muss man viele Besuche machen, muss man sich viel Zeit nehmen, mit jemandem viel Zeit zu verbringen, um ihn für Jesus zu gewinnen. Und auch nicht zuletzt, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt ist diesbezüglich auch, ein guter Zeuge fällt durch einen vorbildlichen Lebenswandel auf. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Ich habe aus meiner Vergangenheit etwas gelernt, und zwar, dass ein nicht vorbildlicher Lebenswandel meistens das größte Hindernis ist, ein guter Zeuge Jesus zu sein. Wenn ich in meiner Umgebung als irgendwie negativ auffalle, dann rede ich gegen die Wände, dann sagen die Leute, so einen wie dich, der hat uns nichts zu sagen. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie komme ich bei den Menschen an, dass wir Gott bitten, uns zu helfen, in der Heiligung zu wachsen. Was auch sehr hilfreich ist, wenn man sich Gedanken macht über dieses Thema. Ich fand ein Zitat sehr wichtig. Ich habe es von hier aus auch schon mindestens einmal, eher schon zwei oder dreimal gelesen. Da hat jemand gesagt, jeder Christ sollte sich einmal für eine Stunde Zeit nehmen und über die Hölle nachdenken, über ihre Endlosigkeit, ihre Dunkelheit und die Qual der Gewissensbisse, der alle ausgesetzt sind, die dort hineingeworfen werden. Alle Christen sollten über ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn nachdenken und über alle Menschen, die bald dort sein werden. Sie sollten so lange darüber nachdenken, bis sie nie mehr ein gewohnheitsmäßiges, behagliches Christenleben zu führen imstande sind. Ich habe oft das Gefühl, zumindest wenn ich mich betrachte, ich habe nicht wirklich begriffen, was es heißt, ewig verloren zu sein. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir Gott bitten, uns ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was das bedeutet, ewig getrennt von Gott zu leben. Und dass dieser Blick uns noch mehr motiviert, bereit zu sein, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Drittens, die dritte Frage, warum sollen wir evangelisieren? Ist auch eine Frage, wo wahrscheinlich jeder von hier eine Antwort hat oder mehrere Antworten hat. Bei der Vorbereitung wurde mir wichtig, dass eigentlich Evangelisation von Gott, vom dreieinigen Gott selber ausgeht. Es war sein ausdrücklicher Wunsch. Wir evangelisieren nicht, damit unsere Gemeinde nicht aussterben, damit genügend Mitglieder da sind, damit unsere Gemeinde wachsen, sondern wir evangelisieren, und das ist sehr, sehr wichtig, weil es der ausdrückliche Wunsch Gottes war, mit jedem Menschen eine heilvolle, liebevolle Beziehung aufzubauen. Dieser Wunsch Gottes, den finden wir schon, wenn wir die Bibel lesen, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3, da sagt Gott zu Abraham, als er ihm sagt, er soll ausziehen aus seiner alten Heimat, dass alle Geschlechter der Erde durch ihn gesegnet werden sollen. Wir sehen schon da am Anfang der Bibel, hatte Gott die Errettung der Menschen im Blick. Es war sein Wunsch, dass alle Menschen erreicht und errettet werden. Man könnte auch sagen, der Beweis dafür, dass dieser Wunsch Gottes auch ernst gemeint war und sich auch erfüllt hat, sind auch wir jetzt heute hier, unsere Gemeinde und auch alle Gemeinden auf dieser Welt. Wir sind der Beweis dafür, dass dieser Wunsch Gottes wirklich sich auch erfüllt hat. Wir sind durch Abraham gesegnet worden. Jesus ist auch als Erster mit gutem Beispiel vorangegangen. In Matthäus 9,35 lesen wir, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und auch uns fordert er auf, nicht nur in Matthäus 28, ich lese jetzt mal Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 4 lesen wir sogar von denen, die um des Namens Jesu willen verfolgt wurden und vertrieben wurden und verstreut lebten, dass sie umhergingen und das Wort verkündigten. Wir sehen, es ist der Wille Gottes. Es war immer so, und es ist wichtig, dass es auch immer so bleibt. Solange wir auf dieser Welt sind, solange uns Gott auf dieser Welt lässt, ist es unsere Aufgabe, für ihn ein Zeuge zu sein. Viertens, die vierte Frage, welches ist der Inhalt des Evangeliums? Wir hier im Raum kennen es, aber vielleicht hört jemand die Predigt, der das vielleicht noch nicht so richtig weiß. Darum möchte ich es jetzt noch kurz umreißen. Der Inhalt des Evangeliums ist das Wort vom Kreuz. Man kann sagen, dass dieses Wort vom Kreuz das Zentrum, die Mitte des Evangeliums ist. Und es beinhaltet die Botschaft von dem Sohn Gottes, der sich am Kreuz freiwillig und ohne jegliche Schuld für uns hinrichten ließ. Und auch die Tatsache, das ist mir immer so wichtig und das möchte ich unterstreichen, dass Jesus am dritten Tage auferstanden ist, ist der eindeutige Beweis dafür, dass Gott dieses Opfer Jesus für unsere Sünden auch wirklich angenommen hat. Die Bibel sagt uns das ausdrücklich. Gott bekennt sich zu Jesus und zu dem Opfer Jesus, indem er ihn von den Toten auferweckt. Und das ist der Beweis dafür, dass Gott dieses Opfer Jesus ohne Wenn und Aber angenommen hat, und das ist auch der Beweis dafür, dass auch wir einmal auferstehen werden, um in Ewigkeit bei Gott zu leben. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott absolut heilig ist und dass in seiner Gegenwart kein Raum für Sünde ist. Und darum gab Gott durch Mose am Anfang der Menschheitsgeschichte das Gesetz. Und durch das Gesetz Gottes kam die Erkenntnis der Sünde. Und noch nie zuvor konnten die Menschen sich so ein klares Bild machen von der Heiligkeit Gottes, wie heilig Gott ist, als erst wo das Gesetz kam. Aber durch das Gesetz bewirkte Folgendes: Bald wurde den Menschen klar, dass sie dieses Gesetz nicht halten können. Im Gesetz steht geschrieben, oder Jesus sagt es auch, und die Bibel sagt es an anderen Stellen: Wer einziges Teil des Gesetzes nicht hält, der kann nicht wieder mit Gott völlige Gemeinschaft haben. Der muss sozusagen sterben. Und der Mensch hat gemerkt, er kann das Gesetz nicht halten und er braucht Hilfe. Und somit diente das Gesetz, das Gott gegeben hat, der Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Das Gesetz hat das Vorbereiten Jesus vorbereitet. Ohne das Gesetz wäre das Kommen Jesu nie erfolgreich gewesen, weil der Mensch ja nicht wusste, warum Jesus jetzt wirklich kommt. Die Bibel zeigt uns oder sagt uns an sehr, sehr vielen Stellen, dass Gott bereit ist, jedem Menschen zu vergeben, dass Gott bereit ist, jedem Menschen zu vergeben, der dieses stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz für sich persönlich in Anspruch nimmt. Ich habe hier ein Beispiel noch erwähnt. Ich möchte es vielleicht noch kurz umreißen. Es veranschaulicht dies so gut. Ihr habt es schon mehrmals gehört, auch in anderen Zusammenhängen. Zwei Freunde treffen sich in einem Gerichtssaal. Der eine ist Richter, der andere ist mittellos und angeklagt. Sie sehen sich nach langer Zeit, sie erkennen sich wieder. Der Angeklagte wird für schuldig erklärt. Und jetzt stellt sich die Frage, wird der Richter, der sein guter Freund war, ihn begünstigen? Wird er am Urteil etwas verändern? Nein, sondern dieser gerechte Richter verurteilt seinen damals besten Freund, könnte man sagen, zur Zahlung einer sehr hohen Geldsumme, die seiner Strafe angemessen war und die dieser praktisch nie zurückzahlen kann. Und somit tut dieser Richter dem Gesetz Genüge. Und man kann diesem Richter auch nicht vorwerfen, dass er nicht gerecht war. Aber nach dem Prozess unterschreibt dieser Richter einen Scheck mit der Summe, die dieser Schuldige seinen Freund zu zahlen hat, und überreicht ihm diesen Scheck. Und jetzt liegt es allein an diesem seinem Freund, ob er diesen Scheck einlöst. Und genauso ist es auch bei Jesus. Jesus, also Gott, wir haben gesündigt, wir mussten bestraft werden, Gott ist gerecht. Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Jesus ist nichts anderes als dieser Scheck, den dieser Richter ausstellt. Und jetzt stellt sich die Frage für jeden Einzelnen: Nehmen wir diesen Scheck an, lösen wir ihn ein und sind frei, oder bringen wir irgendwelche Einwände, ich war da doch nicht schuldig oder sonst was, oder das brauche ich nicht, man ist zu stolz. Und das ist diese Botschaft vom Kreuz. Gott ist bereit, nicht nur unsere Sünden zu vergeben, sondern auch durch Jesus unsere Schuld zu bezahlen, damit wir wieder mit ihm versöhnt werden. Das ist das Wort vom Kreuz. Und dieses einfache Wort, das praktisch jedes Kind verstehen kann, ist, sagt uns die Bibel, für viele Menschen eine Torheit. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wieder rettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist so einfach. Gott hat alles getan, wir brauchen es bloß annehmen. Aber gerade dies will der natürliche Mensch nicht tun. Er will sich nicht vor Gott demütigen. Er will nicht zugeben, dass er schuldig ist. Der natürliche Mensch möchte diese von Gott zubereitete Rettung nicht annehmen. Und er versucht dann, und das ist der Grund, weshalb es auch so viele Religionen gibt, auf seine eigene Art und Weise sich Gott zu nähern. Er stellt sich vor, wenn ich jetzt das und das tue, dann muss Gott mich lieb haben, dann muss Gott mich retten. Aber Jesus sagt ganz eindeutig, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch ihn. Kein Mensch wird je zu Gott kommen, der nicht das Erlösungswerk Jesus für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Das ist das Wort vom Kreuz, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zum Schluss noch einige Gedanken zu dieser letzten Frage, was ist eine evangelisierende Gemeinde? Ich habe bei der Vorbereitung mehrere Fragen gefunden, ich möchte sie nicht kommentieren, das würde den ganzen Rahmen sprengen, das wäre ein Thema für sich oder für vielleicht eine ganze Woche. Evangelisierende Gemeinde ist bewirtende, gastfreundliche Gemeinde. Ich lasse es einfach so stehen und jeder kann sich seine Gedanken drüber machen. Evangelisierende Gemeinde ist beratende, seelsorgerliche Gemeinde. Evangelisierende Gemeinde ist besuchende, einladende Gemeinde. Sie wartet nicht auf das Interesse der Fernen oder auch der Nahe, sondern sie tut den ersten Schritt auf andere Menschen zu. Sie geht auf die anderen Menschen zu. Evangelisierende Gemeinde ist begleitende, helfende und diakonische Gemeinde. Begleitend in dem Sinne, dass Menschen auch nach der Bekehrung nicht nur Worte, sondern auch konkrete Hilfe und Fürsorge brauchen. Eine helfende und diakonische Gemeinde hilft unabhängig davon, wie die Menschen zu Gottes Wort stehen. Das ist mir auch immer wieder wichtig. Wir sind oft geneigt, nur unseren Geschwistern zu helfen. Aber ich denke, eine missionarische, eine evangelisierende Gemeinde hilft auch allen anderen, die in Not sind. Sie hat einen Blick auch für die, die in Not sind. Sie hat jemand auch gesagt, ein Herz für die Armen und Ausgestoßenen dieser Welt. Noch ein paar Gedanken. Evangelisierende Gemeinde setzt sich in der Erwartung des Reiches Gottes für Gerechtigkeit in der Welt ein. Darüber kann man auch viel diskutieren, wie das aussieht, wie man das machen kann. Evangelisierende Gemeinde ist eine bezeugende und zum Glauben helfende Gemeinde. Evangelisierende Gemeinde ist betende, anbetende und gottesdienstliche Gemeinde. Und noch zuletzt, aber wahrscheinlich gibt es noch viele andere Punkte, evangelisierende Gemeinde ist aussendende Gemeinde und ist eine Gemeinde, die hinter ihren Missionaren steht und Mission fördert. Wir als Gemeinde haben auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die uns Gott zugeteilt hat. Noch eine Zusammenfassung zum Ende. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Wir finden in der Bibel, habe ich schon erwähnt, keinen Hinweis darauf, dass Gott seinen Auftrag zurückgezogen hat, dass allen Menschen das Evangelium verkündigt werden soll. Und er hat uns diesen Auftrag gegeben und er hat uns nicht nur diesen Auftrag gegeben, sondern er hat auch verheißen, mit uns zu sein. Doch wenn die Zeit jetzt vorgerückt ist, lese ich diesen Abschnitt doch noch aus Matthäus 28, 18 bis 20. Es sind nur drei Verse. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist extrem wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Wir brauchen nicht Angst zu haben, wenn wir Jesu Wort weitersagen. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für eine wahnsinnige Verheißung und was für wahnsinnige Worte das sind und ermutigende Worte. Und Jesus sagt auch noch mehr, unser Einsatz wird auch belohnt. In Markus 10, 29 bis 30 sagt er, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen
und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Es lohnt sich wirklich, ihm zu gehorchen. Und wie schon erwähnt, ich wünschte mir mit dieser Predigt, vor allem für mich, aber auch vielleicht für jeden von uns, dass wir uns einfach diese Frage zu Hause in Ruhe stellen: Wie kann ich Gott in dieser Sache besser dienen? Wie kann ich mich von Gott besser gebrauchen lassen? Wir dürfen auch um Vergebung bitten, wenn wir merken, dass wir träge waren. Wir sollten auch Gott bitten, er soll uns diesen Blick für die Verlorenen geben. Und das ist auch wichtig. Wir wissen ja alle, dass Jesus uns liebt und dass wir errettet sind und dass wir nicht verloren gehen können. Und wir wissen auch, dass Jesus uns auch dann noch liebt, wenn wir vielleicht schweigen, nicht von ihm weitersagen. Aber es ist sein ausdrücklicher Wunsch, dass wir nicht schweigen, sondern dass wir uns von ihm als Sprachrohr gebrauchen lassen. Er möchte wirklich, dass alle verlorenen Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wenn man sich Gedanken macht über dieses Thema, dann merkt man, dass Gott wirklich unendliche Liebe allen Verlorenen gegenüber gezeigt hat. Wer hat schon so eine Liebe gezeigt, der seinen Sohn für Feinde hingegeben hat? Wenn wir von Jesus erzählen, dann ist es auch wichtig, dass wir auch überzeugt davon sind, dass sein Wort, seine Kraft die Menschen verändern kann. Unsere Worte, muss uns bewusst sein, sind nur zweitrangig. Wir müssen davon überzeugt sein, aber dass Gott und Jesus mächtig sind, dass er die Kraft des Bösen überwinden kann. Und er ist der, der Menschen zum Glauben bewegt, durch seinen Geist. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Wir sollen uns nicht schämen, aber das Wichtigste hier ist, dass es Gottes Kraft ist. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir zu jemandem reden: Gott kann diesen Menschen verändern. Wir dürfen nicht nur halbherzig glauben, ja, vielleicht oder so. Gott kann und Gott möchte diesen Menschen verändern. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus: Gott aber hat seine Liebe darin erwiesen, dass er Christus für uns sterben ließ, als wir noch Feinde waren. Mir wurde es jetzt auch wieder wichtig bei der Vorbereitung, dass Gott kein Wohlgefallen daran hat, dass Menschen, die ihn nicht kennen, verloren gehen. Wir müssen völlig und ganz davon überzeugt sein, dass Gott die Sünder liebt, die Sünde aber wirklich hasst. Aber wenn wir mit Menschen sprechen und nicht diese Überzeugung haben, dass Gott auch die schlimmsten Sünder liebt, dann werden wir wahrscheinlich nicht erfolgreich sein können. Gott liebt, das hatte ich auch noch bei der Vorbereitung gelesen und mir wurde es so wichtig, sogar die schlimmsten Kinderschänder. Er liebt die Mörder, die Menschen, die schon Tausende umgebracht haben. Er liebt die Gleichgeschlechtlichen, er liebt die, die in Ehe gefallen sind, er liebt die Spötter, die Huren und er liebt auch die braven Pharisäer, zu denen wir manchmal auch gehören und die sich in die Brust schlagen und sagen: Danke Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Er liebt wirklich alle, er hat alles getan, um ihre Sünden zu vergeben. Mir wurde auch ein Gedanke sehr, sehr wichtig, ich habe mich auch noch vergewissert, ob ich da nicht falsch liege, vielleicht lacht manche darüber, aber jeder Mensch wird nicht wegen seiner Sünden verloren gehen, die er getan hat, egal was für Sünden das waren. Er wird darum verloren gehen, weil er nicht daran glaubt, dass Jesus für ihn, für seine Sünden gestorben ist. Das wurde mir so wichtig bei der Vorbereitung. Ich habe diesen Gedanken noch nie so voll erfasst. Vielleicht geht es manchem von euch auch so. Die Menschen gehen nicht verloren wegen ihrer Sünden, sondern sie gehen verloren, weil sie den Sohn Gottes nicht annehmen, weil sie sein Opfer als nichts erachten, weil sie es ablehnen. Das ist das richtige Wort. Ablehnen, ja. Und darum ist es auch immer wichtig, dass wir es lernen und mit Gottes Hilfe, dass uns das auch gelingt, dass wir die Menschen mit seinen Augen sehen. Und ich merke oft auch bei mir, das ist oft, wenn es darum geht, Zeugnis zu geben, zu evangelisieren, dann ist das oft so mit einem starken Pflichtbewusstsein verbunden. Und ich denke, das ist aber nicht das Richtige. Durch Pflichtbewusstsein werden wir nicht lange etwas tun können oder wir werden nicht die Kraft, die ausreichende Kraft haben. Manchmal hilft Pflichtbewusstsein über eine gewisse Zeitspanne hinweg. Aber wichtiger ist, dass wir überzeugt sind, dass Gott die Menschen liebt und wichtig ist, dass Gott uns diesen Blick für die Verlorenen schenkt und dass dieser Wunsch, andere Menschen für ihn zu gewinnen, nicht mehr als Pflicht empfunden wird, ich muss ja, sondern einfach aus Liebe zu ihm und zu den Verlorenen geschieht. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, habe ich vorher auch erwähnt, dass Gott die Menschen durch seinen Geist überführt, dass das nicht unsere Worte sind. Und ich denke, das ist ein Stück weit auch hilfreich, dass wir uns dann auch nicht so verantwortlich fühlen und schlechtes Gewissen haben, wenn Menschen nicht zum Glauben kommen, mit denen wir geredet haben. Es ist Gott, der diese Menschen in diesen Menschen wirkt. Manche Menschen, die machen sich verrückt, weil sie dann merken, dass sie für viele Jahre gebetet haben und die nicht zum Glauben kommen. Es ist wirklich Gottes Sache. Es ist nicht unsere Verantwortung, wenn Menschen nicht zum Glauben kommen. Es ist wichtig bloß, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen, für ihn ein Zeugnis zu sein. Vielleicht hört jemand diese Predigt, der bis zum Hals in der Sünde steckt. Und ich habe diese Aussage schon gehört. Gott wird mir meine Sünde niemals vergeben können. Das war so übel, das war so böse, was ich getan habe. Dem kann ich bloß sagen anhand der Schrift, Gott liebt dich viel mehr, als du dir dies jemals vorstellen kannst. Er möchte dir vergeben, damit du mit ihm in die Ewigkeit verbringen kannst. Und jemand, der das von sich sagt, der gibt zu, dass er schwer gesündigt hat. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass der Mensch zugibt, dass er vor Gott nicht bestehen kann, dass er ein Sünder ist. Weil er das zugibt, dann kann man sagen, wie ich schon erwähnt habe, du gehst nicht verloren wegen deinen Sünden, sondern du gehst dann verloren, wenn du nicht glaubst, dass Jesus auch für deine Sünden gestorben ist und persönlich dich für Jesus entscheidest. Und ganz wichtig ist es auch an dieser Stelle zu erwähnen, es sind eigentlich auch so vier Punkte, die man in unserem Zeugnis verfolgen sollte. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst dich für Gott entscheiden, denn gegen ihn bist du ja schon sowieso. Jeder Mensch muss persönlich zu Gott Ja sagen. Das ist so wie bei einer Versteigerung. Wenn man so einer Versteigerung beiwohnt, dann wird dann irgendein Gegenstand gezeigt. Wer bietet 50, 60, 70, 80? Ich kann bei tausenden Versteigerungen teilnehmen, wenn ich nicht die Hand hebe und sage, ich will den Gegenstand, ich bin bereit dafür zu zahlen, dann werde ich das nicht bekommen. Und so ist es auch bei Gott. Ich muss mich persönlich für ihn entscheiden, auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde es nie schaffen. Er wird mir meine Sünde nie vergeben. Das ist seine Sache. Er hat es verheißen und er wird uns verändern. Seine Kraft und Macht kann und wird uns verändern. Dies hat er versprochen. Und dann, vielleicht hört jemand diese Predigt, der mich kennt oder der auch vielleicht von anderen Mitchristen enttäuscht ist und sagt, wenn der Michael oder der und der in den Himmel kommt, dann möchte ich nicht dabei sein. Dem kann ich bloß sagen, Jesus liebt uns alle, liebt auch mich und auch jeden Einzelnen. Und auch ich und jeder Einzelne von uns, der ihm schon nachfolgt, braucht seine Vergebung. Aber ich kann denen, die diese Ausrede bringen, sagen, dass diese Ausrede nicht zählen wird. Und ich möchte jedem sagen, der so denkt, ewig verloren zu sein, ist wirklich das Allerschrecklichste, was jemandem passieren kann. Wir begreifen es bloß nicht. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, kann uns Gott vielleicht Gnade schenken, dass wir das ein bisschen zumindest erfassen, was es heißt, ewig in Gottes Ferne zu leben bedeutet. Ich wünsche euch noch einen besinnlichen Sonntagnachmittag, eine gesegnete Woche und wie schon erwähnt, es wäre wichtig, wenn jeder für sich im Gebet zu Gott sich diese Frage stellt, wo kann ich mehr für dich tun? Schenk mir diese Liebe. Ich kann aus Pflichtbewusstsein das nicht mehr tun. Ich will das nicht mehr tun. Ich möchte es aus Liebe zu dir tun. Und ich denke, Gott wird uns segnen, weil es sein Wunsch ist und weil er die Menschen mehr liebt, als wir uns das jemals vorstellen können und auch mehr liebt, als wir die anderen Menschen jemals lieben können. Er gab Jesus, seinen Sohn, für die Menschen. Gott segne uns alle.